Liebe Zuhörerschaft, ja, der Titel, das Thumbnail, es ist wahr. Diese Folge, diese 42. Folge Politik ist tot, ist die letzte Folge Politik ist tot. Nach 4 Jahren und 28 Gästen kommt dieser Podcast zu einem Ende. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ich möchte mich bedanken für jeden Kommentar, jeden Klick, jedes Teilen, jede Spende und jeden Gast. Ich blicke auf diese 4 Jahre nämlich mit großer Freude zurück. Ich habe auf dieser Reise tolle Menschen kennengelernt, einige bezeichne ich heute auch als meine Freunde. Damals, als dieser Podcast angefangen hat, kam ich gerade in das letzte Schuljahr. Ich stand kurz vorm Abitur und nun, gegen Ende dieses Podcasts, stehe ich am Ende meines Bachelorstudiums. Zumindest hoffentlich. Es ist in den 4 Jahren parallel so viel passiert in meinem Leben, dass der Podcast war immer eine Konstante, hat mich immer begleitet. Es wird ungewohnt sein, jetzt erstmal keine Folgen zu planen, nicht Folgen vorzubereiten, Gäste anzuschreiben und all diese Prozesse erstmal nicht mal zu machen. Doch erstmal möchte ich nur Danke sagen und ganz viel Spaß mit dieser letzten Folge wünschen. Und damit begrüße ich herzlich zur letzten Folge Politik ist tot und beginne diese gleich mit einer Einstiegsfrage. Was haben Robert Habeck, Carsten Maschmeyer und der heutige Gast gemeinsam? Genau, sie sind alle Kinderbuchautoren. Robert Habeck beispielsweise, kleine Helden, große Abenteuer. Carsten Maschmeyer, die Startup-Gang, unser größtes Abenteuer von der Idee zum Erfolg. Und auch das heutige Buch handelt von einem großen Abenteuer. Daher begrüße ich zuerst dich, Ole. Du warst einer der Ersten, dem ich damals von der Idee dieses Podcasts erzählt habe und hast mir auch damals dann den Kontakt zu Wolfgang vermittelt. Und über die Jahre sind wir in Kontakt geblieben und nun bist du der letzte Gast. Es ist sehr schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ist eine große Ehre für mich. Ich erinnere mich natürlich auch noch recht gut, wie wir damals geschrieben haben, genau aus diesem Anlass. Ich glaube, du hattest bei Instagram mir geschrieben, wenn ich mich noch recht entsinne.
Ganz genau. Der allererste Kontakt über Instagram und dann hatten wir gezoomt.
Ja.
Und dann, ja, so war's.
Und hier sind wir heute.
4 Jahre später, knapp ein bisschen mehr als 4 Jahre später, so ist es. Ja, für diejenigen, die dich nicht kennen sollten, wovon ich jetzt nicht ausgehe, du bist freier Journalist und betreibst mit eben genannten Wolfgang M. Schmidt den Podcast Wohlstand für alle. Gemeinsam habt ihr das Buch Influencer, die Politik der Werbekörper bei Suhrkamp veröffentlicht. Dazu warst du bereits schon einmal im Podcast, ich meine als 7. Gast des Podcasts. Nun habt ihr das Kinderbuch Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernauts veröffentlicht. Ole. Influencer, die Ideologie der Werbekörper, ein, ich würde sagen, politisches Sachbuch bei Suhrkamp zu einem Kinderbuch. Warum plötzlich ein Kinderbuch?
Nun, du hast ja selbst schon Carsten Maschmeyer genannt. Carsten Maschmeyer ist in den vergangenen Jahren unter die Kinderbuchautoren gegangen. Und wir haben das damals bei unserem Podcast besprochen und wir waren entsetzt. Und zwar einerseits, weil wir es ideologisch abstoßend fanden. Also da wird eine Aufstiegsgeschichte erzählt, die unrealistischer kaum sein könnte. Ja, man hat da so einen Haufen junger Leute. Da ist von einem Mädchen aus guten Verhältnissen bis hin zu einem Jungen aus ärmlichen Verhältnissen sind da unterschiedlichste Leute dabei, manche mit Migrationshintergrund, andere ohne, und die tun sich dann zusammen und werden reich. Ja, sie gründen ein Startup und schaffen es, das so weit zu bringen, dass dann am Ende auch die guten Angebote reinkommen. Und wir haben gesagt, das ist ja irgendwie ideologisch schrecklich, was wir da zu lesen bekommen. Wir haben aber auch gesagt, das ist ja sprachlich furchtbar. Also wenn da so Sätze stehen wie, guck mal, der neue Tesla in Perlmutt-Weiß, fett, das ist ja keine Sprache, die man in einem Kinderbuch lesen möchte. Und das ist eigentlich auch keine Welt, die man in einem Kinderbuch lesen möchte. Eigentlich will man ja, dass Kinder fantasievolle, spannende Geschichten erzählt bekommen. Und all das hat dort gefehlt. Und da haben wir gesagt, wie wäre es denn, ein Kinderbuch von links zu machen, in dem Kinder tatsächlich etwas Sinnvolles lernen, ja, über Kapitalismus, Lohnarbeit, aber auch die Notwendigkeit, sich zusammenzutun, an den eigenen Verhältnissen etwas zu verbessern, gemeinsam Politik zu machen, und das aber in Form einer spannenden Abenteuergeschichte. Und da haben wir uns insgesamt so 1,5 Jahre Zeit genommen von der ersten Idee bis zum fertigen Buch, und ja, jetzt kann man es endlich in Händen halten.
Jetzt habe ich es ja gerade schon gesagt, das haben du, Carsten Maschmeyer und Robert Habeck gemeinsam. Bei Carsten Maschmeyer und Robert Habeck handelt es sich bei beiden um ein Abenteuer. Du hast es auch gerade schon gesagt. Hier handelt dieses Buch von Rosa und Karl. Worum geht es denn, die kleinen Holzdiebe? Rosa und Karl, machen die auch ein Abenteuer? Kriegen die auch ganz viele Angebote am Ende des Buches rein? Oder worum geht es in den kleinen Holzdieben und im Rätsel des Juggernauts?
Na, erstmal kann man sagen, diese beiden Helden lernen, dass im Regelfall das Kapital nicht in Form von Angeboten mit Millionen von Euro auf einen zukommt, sondern mit relativ schlecht bezahlten Arbeitsverträgen. So, das ist erstmal der Unterschied, den wir da zwischen den kleinen Holzdieben und zwischen der Start-up-Gang haben. Und ich finde zum Beispiel, die Start-up-Gang ist eigentlich gar keine richtige Abenteuergeschichte. Also klar, wenn man sagt, alles, was in irgendeiner Form turbulent und ein bisschen verrückt ist, ist ein Abenteuer, dann ist es ein Abenteuer. Aber eigentlich ist es ja nicht sonderlich abenteuerlich, was dort passiert. Bei uns wird deutlich, da wird deutlich mehr sichtbar, da werden historische Entwicklungen, die Jahrhunderte eigentlich gedauert haben, nämlich die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, wie es bei Marx heißt, diese Jahrhunderte kapitalistischer Entstehung werden hier beschrieben. Ich versuche das mal ein bisschen praktischer zu machen. Viele stellen sich ja den Kapitalismus als so ein ganz harmonisches Gesellschaftssystem vor. Ja, die Leute tauschen, sie handeln, sie gehen arbeiten, jeder bekommt halt, was er auf dem Markt so erwirbt. Und am Ende ist es so klar, die einen haben mehr, die anderen haben weniger, aber im Großen und Ganzen hat man eine gut funktionierende, schöne Maschine. Das ist ja die Art und Weise, wie Kapitalismus oftmals dargestellt wird, auf eine sehr entpolitisierte Art und Weise. Und vor allem in der Entstehung des Kapitalismus wird es dann gerne als so eine ganz harmonische Entstehungsgeschichte gezeichnet. Ja, da wird gesagt, ach, die Menschheit, die hat sich halt so fortentwickelt, die hat getauscht und weil Tauschen so praktisch ist und irgendwann ist dann Geld entstanden und irgendwann Kapital und auf einmal hatte man da so eine kapitalistische Produktionsweise. In Wahrheit ist es ein unglaublich gewaltsamer, langer Prozess, der über Jahrhunderte dauert. Bei Marx eben mit dem Begriff ursprüngliche Akkumulation bezeichnet. Und ursprüngliche Akkumulation, das heißt eben, es sammelt sich in den Händen der wenigen der soziale Reichtum an. Heißt also, das, was vorher Gemeineigentum war, also oder zumindest in irgendeiner Form Gemeineigentum war, egal ob das jetzt Wälder sind oder ob es Weideland ist, all das wird privatisiert, die Menschen werden von dem Grund und Boden, auf dem sie zuvor gelebt haben, vertrieben. Und so entsteht auf der einen Seite eine Klasse, die die Produktionsbedingungen, die Produktionsmittel in der Hand hat. Und auf der anderen Seite hat man eine Arbeiterschaft, die eigentlich überhaupt über gar nichts verfügt, außer über die eigene Arbeitskraft. Und das ist ein Prozess, der sehr gewaltsam ist und der sich deshalb aber dann natürlich eignet, um das in Form einer spannenden Abenteuergeschichte zu erzählen. Das heißt, wir raffen innerhalb weniger Monate in unserer fiktiven Geschichte diesen historischen Prozess und machen daraus eine große Geschichte, in der diese Geschwister versuchen zu verstehen, was eigentlich um sie herum Verrücktes passiert, wo es auch natürlich dann diese Abenteuerplots gibt, also beispielsweise, dass Rosa dann beim Holzdiebstahl erwischt wird und ins Arbeitshaus geworfen wird, um nur ein Beispiel zu nennen, oder dass später die Kinder gemeinsam versuchen, mit Hilfe eines Streiks das Kapital in die Knie zu zwingen. Und das ist also die Art und Weise, wie wir versuchen, historisch, aber auch darüber hinaus Kindern etwas beizubringen.
Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, dass die Entstehung des Kapitalismus beinhaltet einen jahrhundertelangen Prozess. In dem Buch ist dieser jahrhundertelange Prozess natürlich etwas gekürzt. Also es geht von der Insel Feudalia. Kommen die Leute der Nachbarinsel Kapitalia rüber und versprechen den großen Reichtum. Und das ist ja, da kommen wir gleich zu der Frage, beziehungsweise bietet das gleich die kommende Frage auf. Und zwar, das Buch ist ja ein politisches, kapitalismuskritisches Buch, keine Frage, aber es ist eben für Kinder. Ergo ist natürlich auch sehr vereinfacht und kein hochkomplexes STW-Buch jetzt beispielsweise. Meinst du, es geht eventuell dadurch etwas verloren, dadurch, dass jetzt eben zum Beispiel nicht ein jahrhundertelanger Prozess irgendwie aufgezeigt wird, sondern es ja sehr vereinfacht ist? Ja, meinst du, dadurch geht etwas verloren, wenn man die Komplexität weggibt, oder eher etwas gewonnen? Besteht da auch eine Möglichkeit drin?
Also für mich war es eher ein Gewinn, weil man das herausstellen kann, von dem man behauptet, also von dem ich jetzt behaupten würde, das ist idealtypisch. Das muss man verstanden haben, wenn man über Kapitalismus und Lohnarbeit spricht. Ich meine, ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Es ist ja so, wenn man in der politischen Debatte ist, dann wird immer wieder gerne gesagt, ach ja, die Arbeitgeber, denen muss man ja dankbar sein, weil die geben ja den Leuten Arbeit. Wo wären wir denn ohne die Reichen, wenn die keine Arbeitsplätze zur Verfügung stellen würden? Und fast alle würden sagen, ja, stimmt, ganz genau so ist es. Vielen Dank, liebe Reiche, dass ihr die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. In Wahrheit ist es ja ein bisschen komplizierter als das, denn zu Beginn unserer Erzählung ist es ja so, dass wir hier Menschen haben, die sich selbst ernähren können, die einen eigenen Hof haben. Klar, sie müssen ihren Zehnt an die Königin abgeben und so weiter. Ist auch sicherlich nicht schön. Also wir wollen gar keine Romantisierung des Feudalismus oder so betreiben, auf gar keinen Fall.
Ja, es kommt auch immer wieder raus, ne?
Genau, das sagen wir, machen wir auch sehr explizit in dem Buch, aber ich wollte es hier nochmal gesagt haben. Aber es ist erst einmal so, wir haben ja Leute, die können sich selbst ernähren und dann werden sie von ihrem Grund und Boden verdrängt und haben nicht mehr ihre eigenen Subsistenzmittel in der Hand. Und dann sind sie angewiesen, einen Arbeitsplatz zu finden, mit dem sie andere reicher machen. Ja, sie gehen arbeiten, um andere reicher zu machen. Und das ist ja gerade die Perfidie. da werden Menschen vertrieben von ihren eigenen oder sie werden entwurzelt von ihren eigenen, von ihrer Möglichkeit, sich selbst zu ernähren, ihr Leben selbst in der Hand zu haben, müssen dann arbeiten gehen, um andere reicher zu machen und dürfen sich das noch als einen Dienst an sich selbst verkaufen lassen. Ja, da wird dann so getan, als sei das ein Akt der Nettigkeit, dass Fabrikbesitzer Leute arbeiten lassen, obwohl die natürlich ein Ziel haben. Die wollen Profit machen. Und da, wo kein Profit gemacht wird, wird auch kein Arbeitsplatz angeboten übrigens. Und all diese Momente von Ideologie, die wir alle aus dem Alltag kennen, aus politischen Debatten, die kann man so unglaublich gut angreifen, wenn man so ein Kinderbuch hat, in dem man alles, was man idealtypisch findet am Kapitalismus, wo man das so ganz, ganz klar herausstellen kann und auch mal was reduzieren kann, was runterbrechen kann. Und ich glaube, dass auf diese Art und Weise junge Leute sehr früh geschult werden, das, was ihnen jeden Tag als Wahrheit verkauft wird, kritisch zu hinterfragen. Also ich hoffe, dass wir hier junge Leute dadurch unterstützen, wenn sie älter werden und sehr skeptisch auf diese Welt blicken, denn es ist ja einfach so, viele Kinder sind ja erstmal kritisch. Die finden ganz vieles unvernünftig, was die Eltern immer sagen. Kinder sind klug, die stellen auch gute Fragen, ja. Und dass man ihnen dabei etwas Hilfe gibt, sie etwas unterstützt bei dem, was sie ohnehin oftmals schon als Bauchgefühl haben und was ihnen dann abtrainiert wird, ja, was ihnen dann, egal ob in der Schule oder zu Hause, eigentlich an kritischem Denken abtrainiert wird, würde ich wirklich behaupten, das versuchen wir da zu fördern.
Das trifft es sehr gut und ich denke auch, deswegen bietet es sich eben sehr wohl an, dieses Thema als Kinderbuch sehr wohl an. Du hast ja gerade gesagt, Kinder stellen viele Fragen. Und das ist ja oft so simpel heruntergebrochen, warum ist das so, warum macht man das, wieso machen wir das so? Und oft ist ja die Antwort, ja, das ist halt so, das haben wir schon immer so gemacht, ist eine typische Antwort, auch gerne von Eltern oder Ähnlichem, aber eben auch in der politischen Debatte ist das auch eine sehr typische Antwort, wenn grundsätzliche Sachen hinterfragt werden, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Also das ist, deswegen bietet sich das sehr, sehr gut an, eben auf diese Kinderform. Ja, aber darauf komme ich später noch einmal zurück, auf eine andere Frage. Jetzt wurde ja dieses Buch auch, wobei, bevor ich darauf eingehe, ich möchte ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Das ist sicher, das habe ich mich damals gefragt, jetzt habe ich ja das Buch gelesen, jetzt weiß ich es, aber was ist ein Juggernaut? Für die, die es nicht gelesen haben.
Ach so, ja, Juggernaut, das ist auch so eine Redewendung von Marx gewissermaßen. Also ein Juggernaut ist ein indischer Prozessionswagen, von dem man sagt, der ist so schwer, dass wenn der einmal in Bewegung gesetzt ist, dass er nicht mehr aufzuhalten ist. Und Marx nimmt immer wieder das Juggernaut als Metapher. Also er spricht immer wieder vom Juggernautrad des Kapitals. Da gibt es zum Beispiel so Formulierungen, wo er sagt, dass, Zitat, Weib und Kind und das Juggernautrad des Kapitals geworfen werden. Also es ist ein sehr drastisches Bild, um klarzumachen, dass quasi der Kapitalismus sich alles untertan macht und auch ohne Rücksicht auf Verluste, also da, wo Profit gemacht werden kann, wird ohne Rücksicht auf die Gesundheit von arbeitenden Kindern und Frauen beispielsweise gewirtschaftet oder ohne sich die Frage zu stellen, wie sieht das eigentlich noch in 50 Jahren aus mit den natürlichen Ressourcen, macht sich der Kapitalismus auch die gesamte Natur untertan. Und all das haben wir versucht, in diesem Kinderbuch mit diesem Bild von Marx eigentlich noch einmal auszudrücken. Das ist ja auch das Schöne bei Marx. Marx benutzt ja schon so viele Bilder, hat so unglaublich bildliche Sprache, die er zum Beispiel im Kapital benutzt, dass man da unglaublich von zehren kann, wenn man eine Abenteuergeschichte schreibt. Man hat das Juggernautrad des Kapitals, man hat das Kapital, das sich vampirmäßig oder das vampirmäßig Arbeit einsaugt, wie es da heißt, oder dass mit Werwolfsheißhunger sich mehr Arbeit aneignet. Das heißt, man hat immer diese sehr drastischen, bildlichen, gruseligen Formulierungen, die man bei Marx findet und die man dann eigentlich perfekt in die Spannungsliteratur übersetzen kann.
Ausbeutung der Natur ist schon mal ein gutes Stichwort, denn Marx hat ja auch nicht nur über die Ausbeutung des Menschen gesprochen, durch die kapitalistische Produktionsweise, sondern es finden auch bei Marx und Engels die Ausbeutung der Natur, da habt ihr auch schon mal im Podcast auch drüber gesprochen, beispielsweise der Text über die Lage der arbeitenden Klasse in England, wenn dann Engels schreibt über dieser Rauch, der da hervorkommt und ähnliches, kennen wir ja schon oder beziehungsweise wurde schon mal besprochen. Darum geht es ja auch in die kleinen Holzli, beziehungsweise ist ja fast eigentlich schon der Ausgangspunkt des Ganzen. Denn der Titel Holzdiebe. Warum sind Karl und Rosa Holzdiebe und was hat jetzt Holz mit dem Kapitalismus zu tun?
Genau, also quasi der Titel enthält eigentlich schon zwei Marx-Anleihen. Das eine ist das Juggernaut, das andere ist der Holzdiebstahl. Und so hat Karl Marx in sehr frühem Alter, also das Kapital ist ja spät, ne? Also da, wo wir immer diese Juggernaut-Formulierung haben, aber schon in sehr frühem Alter, und zwar 1844, da veröffentlicht er einen journalistischen Text, und zwar geht es da um den Holzdiebstahl und darüber, wie Holzdiebstahl im Rheinischen Landtag behandelt wird. Da gibt es nämlich Gesetzesnovellierungen. Und zwar wird darüber beraten, wie man mit dem Holz umgeht. Bis dahin gab es so ein Gewohnheitsrecht, man durfte Holz auflesen, also was auf den Boden gefallen war, durfte man auflesen und verheizen. Das wird auf einmal kriminalisiert. Das heißt also, man hat hier gewissermaßen nochmal besonders stark vor Augen geführt, was Eigentum eigentlich auch bedeutet, unter anderem, nämlich die Trennung des Menschen von dem, was er zum Leben braucht. So. Und das heißt also, es wird den Menschen verboten, das, was bis dahin gang und gäbe war, nämlich Holz aufzusammeln, das wird ihnen von einem Tag auf den anderen verboten. Und das ist natürlich für Karl und Rosa etwas ganz Verrücktes, denn sie waren es immer gewohnt, dass man es ihnen erlaubt hat, dass man einfach...
Das haben wir schon immer so gemacht.
Genau, das haben wir schon immer so gemacht. In dem Fall mal von der anderen Seite kann man dann sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Und dann wird dann wiederum die kritische Warum-Frage gestellt, warum dürfen wir das denn jetzt nicht mehr? Und da hat man dann Ökonomen, die beispielsweise daherkommen und sagen, naja, wenn der Wald niemandem gehört, dann kümmert sich ja gar keiner richtig drum und deshalb müssen wir den jetzt halt privatisieren. Und dann wird der Wald, das wird jetzt bei Marx in der Form so nicht beschrieben, aber dann wird der Wald bei uns in der Geschichte abgeholzt und darf quasi nur noch vom Kapital benutzt werden. Und das Interessante für Karl und Rosa ist eben, dass sie wirklich sehen, okay, etwas, das bis vorgestern noch erlaubt war, ist auf einmal illegal. Auf einmal ist etwas, das bis vor kurzem zu unserem Leben wie selbstverständlich dazugehörte, unter Strafe gestellt und wer sich nicht daran hält, der kommt ins Arbeitshaus. Und das ist natürlich auch etwas, was Kinder wahnsinnig verwirrt und was sie auch verwirren sollte. Und deshalb finden wir, ist das ein guter Ausgangspunkt quasi für diese Geschichte, weil da auch Kinder sofort verstehen, ach, das ist ja eigenartig, vorher durfte man das und jetzt nicht mehr. Was übrigens auch die ersten Rückmeldungen sind. Das freut mich ja sehr. Also es ist so schön zu hören von Eltern, die ihren Kindern vorlesen. Und wir haben teilweise von Eltern gehört, die lesen Sechsjährigen vor, unser Buch, was wir ja ab 10 empfehlen. Und ich halte das ehrlich gesagt für die meisten Kinder zwar für zu früh, aber ich finde es trotzdem großartig, wenn ich dann die Geschichten höre. Da wird dann gesagt, ja, na, so richtig politisch verstehen tut die das jetzt mit 6 noch nicht, ehrlich gesagt. Aber sie stellen dann trotzdem Fragen. Sie fragen sich ja, warum dürfen die denn das Holz nicht mehr einsammeln? Was soll denn das? Aber sie brauchen es doch. Und das finde ich irgendwie berührend dann zu hören, dass die Kinder bereits mit einem solchen Engagement danach fragen und auch sagen, also irgendwas ist da total faul dran, was hier in dieser Geschichte am Anfang passiert.
Damit öffnest du eigentlich genau perfekt die kommende Frage. Aber zum einen wollte ich, wo wir dazwischen schon sind, wollte ich mal fragen, wie ist denn das eigentlich bei diesem Buch jetzt? Du und Wolfgang haben ja auch schon eine gewisse Reichweite und Hörer und Hörerinnen. Wird dieses Buch dann vermehrt auch von Eltern gelesen oder tatsächlich eher auch von Fans oder ähnlichem eher? Was würdest du, oder wie würdest du das einschätzen? Das war so am Anfang so mein erster Gedanke, so, ob das dann auch wirklich an Kinder geht, aber das hört sich doch so an, als würde es tatsächlich den Sinn eines Kinderbuchs erfüllen, oder?
Ich hoffe mal sehr. Also es ist ja wie folgt, wir haben unsere eigene Reichweite und das ist erstmal das, womit wir versuchen müssen, überhaupt eine erste Welle zu erzeugen. Natürlich kommen jetzt Rezensionen rein. Da waren auch schon zwei sehr schöne Bayerischen Rundfunk oder jetzt heute auch bei Zeit Online, wo wir uns sehr gefreut haben natürlich drüber. Aber erst einmal müssen wir bei unserem eigenen Publikum ein Interesse erzeugen, denn wenn schon das überhaupt nicht interessiert ist dran, gut, dann sind wir natürlich verloren. Und wir sind sehr froh, dass viele unserer Hörer das vorbestellt haben, aber natürlich nicht nur für sich, sondern oftmals für Verwandte, Freunde mit Kindern, was auch immer. Ja, also fast jeder hat ja, selbst wenn er keine eigenen Kinder hat, irgendwo Kinder im Umkreis, in der Familie oder im Freundeskreis irgendwen mit Kindern und dann denkt man, ach ja, dann schenke ich dem das doch. Das heißt also, erst einmal haben wir natürlich die eigene Community angesprochen damit und wir hoffen auch, dass die damit Spaß hat. Also ich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall ein Roman, der auch für Erwachsene unterhaltsam zu lesen ist. Das Wort Kinderbuch darf nicht täuschen. Wir haben ja hier 270 Seiten vor uns mit so 25 bis 30 Illustrationen. Also es ist sehr, sehr viel Text trotzdem. Es ist tatsächlich vom Textumfang her länger als das Influencerbuch. Also es ist länger, ja, es ist länger als das vorherige Sachbuch vom Text. Ja, ja, also da darf man sich nicht Illusionen hingeben.
Für Influencer habe ich länger gebraucht zu lesen, muss ich sagen.
Ja, naja, ja, das finde ich...
Macht auch Sinn, also der Inhalt ist ja dann noch ein anderer.
Es ist ja auch anders erzählt, ja.
Und dem schließe ich gleich mal an, da hast du jetzt eben schon drüber gesprochen, dass anscheinend Erwachsene das ihren Kindern vorlesen. Jetzt kam aber heute eine Kritik raus, eine Kritik, also in anderen Worten ein Tweet, über den du auch schon auf den du auch schon eingegangen bist. Aber ich finde, der löst da noch eine interessante Grundfrage aus. Und zwar lautet dieser von Matthäus Berg: Wir haben gesellschaftlich das Problem, dass die politische Haltung immer mehr zur Identität wird. Das spaltet Nachbarschaften, zerstört Familien. Das muss man den Kindern nicht auch noch unter die Nase reiben. Kinderbücher sollen den Weg ins Reich der Fantasie öffnen. Zwei Stichworte. Fantasie hast du auch schon einmal am Anfang angesprochen, und zwar bei der Startup Gang, dass es gar nichts mehr mit Fantasie zu tun hat und dass dieses Buch viel mehr in die Fantasie einöffnen sollte. Und diese Kritik gibt eine bestimmte Grundfrage. Muss man, sollte man, und wenn ja, warum Kinder schon in so ein, ja, in das Politische, so nenne ich es jetzt einfach mal, hineinführen? Beziehungsweise, das ist ja genau die Kritik. Meinst du, die Frage ist, kommt, denke ich, durch.
Also erstmal zum Thema Fantasie. Es war uns natürlich wichtig, ein Buch zu schreiben, das nicht einfach nur, so einen abgedroschenen Agit-Pop-Charakter oder so hat. Klar, wir wollen etwas vermitteln, wir wollen den Kindern etwas beibringen, aber das will ja beinahe jedes Kinderbuch. Also es gibt eigentlich kaum ein Kinderbuch, das nicht in irgendeiner Form auch sehr bewusst vertretene Werte hat. Klar, es gibt sicherlich auch Kinderbücher oder Hörspiele wie Bibi und Tina, wo beispielsweise eine gewisse Romantisierung feudaler Eigentumsstrukturen ist. Und da glaube ich ehrlich gesagt auch, das ist oft gar nicht so bewusst. Also ich glaube, die Autorinnen, ich glaube, das ist eine Autorin bei Bibi und Tina zum Beispiel, also die das ursprünglich mal ins Leben gerufen hat, die wird jetzt nicht in Wahrheit große Freundin des Feudalismus sein. Das ist dann eher so eine etwas unkritische Romantisierung. Naja, kann man von halten, was man will. Aber trotzdem ist es ja so, die meisten Kinderbücher transportieren ja Werte zumindest. Also Kinder bekommen beigebracht sowas wie Familie ist wichtig, Freunde ist wichtig, was auch immer, je nachdem, wo die Leute politisch herkommen. Und von daher finde ich, ist es erstmal nichts aus der Reihe Tanzendes, dass wir hier auch versuchen, Kindern etwas beizubringen. Und auch Kapitalismuskritik im Kinderbuch ist ja alles andere als neu. Man hat es bei Büchern wie Momo, und da kann man ja auch jetzt nicht von fehlender Fantasie sprechen. Ich bin kein großer Fan von Momo, aber Fantasie ist da. Oder zum Beispiel Tim Thaler, meiner Meinung nach das deutlich bessere kapitalismuskritische Kinderbuch. Das ist nicht unbedingt sehr systematisch kapitalismuskritisch, aber es hat sehr viele gute Momente von Kapitalismuskritik und insgesamt einfach einen tollen Spannungsplot. Und wir wollten eben genau deshalb eine Geschichte erzählen, die zwar einerseits didaktisch ist, andererseits aber auch fantasievoll. Und deshalb hat man zum Beispiel dann am Anfang diese Traumsequenz, wo Karl auf ein Juggernautrad trifft, das alles platt macht. Oder später hat man dann auch noch einen großen Albtraum von Rosa, die sich in einer Fabrik sieht und man weiß überhaupt nicht mehr, wo man hier ist. Ist das noch Charlie Chaplin oder sind wir hier schon in einem Horrorfilm? Also es ist, und wir haben ganz viel versucht, da an Fantasievollem reinzubringen und an Unterhaltsamer reinzubringen, wo also auf gar keinen Fall das Politische einfach nur ein Selbstzweck ist, sondern wo natürlich die Form genauso den Anspruch erhebt, ein gelungenes Kinderbuch zu sein. Und ich finde, es ist auch überhaupt nicht verwerflich, Kinder politisieren zu wollen, denn die merken ja schon relativ früh, was um sie herum nicht stimmt. Also Kinder sind doch die, die noch am kritischsten sind, wenn es um die Fragen zum Beispiel von Armut geht. Also Kinder gucken noch hin, wenn jemand auf der Straße bettelt und fragen sich, muss das denn sein? Warum muss das denn so sein? Das tun Erwachsene nicht mehr, die laufen nur noch kaltherzig vorbei. Und da könnte man jetzt noch unzählige weitere Beispiele für nennen. Viele Kinder, gerade die, die jetzt nicht eh schon aus reichem Hause kommen, die merken das ja auch im Alltag. Die hören ihre Eltern schimpfen darüber, dass die Miete zu teuer ist oder was auch immer. Und dementsprechend finde ich, ist es sehr sinnvoll, Kindern bereits früh beizubringen, in was für Verhältnissen sie leben und dass man sich dagegen aber durchaus auch zur Wehr setzen kann, wenn man sie denn erstmal korrekt verstanden hat. Aber das muss man dann eben auch tun. Und deshalb finde ich, ist das eine wichtige Mission. Und bei Matthäus Berg, ja, ich meine, du hast diesen Tweet eben vorgelesen, das ist ja schon eine halbe Bergpredigt, ja. Also man weiß überhaupt nicht mehr, was ist das jetzt? Ist das irgendwie Joachim Gauck? Oder wer redet da eigentlich zu uns?
Das Weihnachtsansprache ist, des Bundespräsidenten.
Genau, Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Wir müssen die Spaltung in der Gesellschaft überwinden. Ja, Herr Berg, da haben Sie vielleicht nicht so viel von mitbekommen im Leben, aber können ja mal die Armuts- und Reichtumsberichte oder sonst was gucken und dann kann man sich ja mal anschauen, wie gespalten diese Gesellschaft objektiv ist. Da brauchst du keine bösen linken Podcaster oder Kinderbuchautoren, um das festzustellen, sondern die Gesellschaft ist derart gespalten. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, Kindern die Gründe dafür bereits früh beizubringen, damit sie sich dann selbst auch gegen die eigene Ausbeutung Vermietung oder auch Schröpfung durch Vermieter oder sonst wen, dass sie sich dagegen wehren können.
Ja, also du hast es schon angesprochen und muss auch dazu sagen, nur Fronterliche und Wolfgang, ihr habt ja mit einem politischen Kinderbuch oder allgemein mit der Idee, Kinder an politische Sachen heranzuführen, das Rad ja nicht neu erfunden. Es gibt es auch in anderen Formen, Stichwort Carsten Maschmeyers Kinderbuch, das ist auch in einer gewissen Form durchaus politisch und ideologisch behaftet, auch wenn das gerne als ideologiefrei irgendwie gesehen wird. Das Gleiche gibt es auch beispielsweise beim Thema Comics. Auch die sind natürlich gerne als ideologiefrei, aber auch die gehen mit der Ordnung in gewissermaßen auch um, behandeln diese Ordnung in Comics oder in Filmen oder ähnlichem. Und sind dadurch eben auch politisch. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt was komplett Neues wäre oder ähnliches politisch anzuführen, nur ist es jetzt in diesem Fall eben etwas anders. Jetzt
hast gar nicht übrigens, ich meine, wenn du Comics sagst, finde ich ein gutes Beispiel auch, weil da hat man ja auch ganz absurde Fälle. Also man kann natürlich jetzt irgendwie nach Entenhausen gucken bei Dagobert Duck, da wird es natürlich endgültig verrückt, aber auch jetzt bei den etwas erwachseneren Comics, man denke nur an jemanden wie Batman, ja, ein Bruce Wayne, der quasi das Recht in die eigene Hand nimmt und seine Möglichkeiten, die er als Milliardär hat, nutzt, um quasi die Stadt in Anführungszeichen zu retten. Und die Stadt retten bedeutet nicht irgendwie ungerechte Eigentumsverhältnisse angreifen, oder ungerecht ist jetzt ein dobes Wort, aber ich sage mal, für viele Menschen schädliche Eigentumsverhältnisse angreifen, sondern das bedeutet dann eigentlich nur die Korruption und Kriminalität in der Stadt platt machen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Auch das hat natürlich extreme politische Auswirkungen. Also wenn man dann auch die Verfilmungen sieht, Batman Begins zum Beispiel von Christopher Nolan, dann ist man wirklich erstaunt, und wie da mit dieser herrschenden Ordnung der Chor gegangen wird. Da war ich, als ich das vor einem Jahr nochmal gesehen habe, den ersten Teil wirklich unironisch fast ein bisschen erschrocken, weil ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, wie schrecklich liberal dieser Film ist.
Jetzt haben wir jetzt immer wieder, gerade schon im Laufe dieser Folge, von Kinder stellen Fragen, warum? Die Antwort, das ist halt schon immer so. Jetzt ist ja dieses Buch ja auch für Kinder eben geschrieben und wo auch eben in dem Buch gerne die Eltern die Kinder fragen, warum sind wir denn jetzt weg? Warum arbeitet ihr jetzt doppelt so lange? Warum haben wir denn auch immer genauso viel wie davor und ähnlichem? Deswegen hätte ich jetzt gerne zum Abschluss noch gerne zwei technische Fragen auch, unabhängig vom Inhalt. Und zwar, habt ihr für dieses Buch mit Kindern dann gesprochen und haben die euch diese Fragen gestellt oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nee. Es ist eigentlich so, wie schon beim Influencer-Buch. Beim Influencer-Buch wurden wir so oft gefragt, ob wir da mal mit Influencern gesprochen haben. Und da hatten wir persönlich gar keine Lust drauf, weil wir ja auch der Meinung waren, dass die einem gar nichts unbedingt besser erklären können, als man das einfach verstehen kann, wenn man sich das Ganze anschaut. Mit Kindern ist es natürlich anders. Ich rede sehr gern mit Kindern. Ich habe Kinder auch sehr gerne. Aber ich habe nicht mit Kindern und Wolfgang auch nicht im Vorfeld dieses Buches gesprochen, sondern es war wirklich so, wir haben das geschrieben, wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man erst haben wir gesagt, das soll für Kinder ab 8 sein, dann haben wir es irgendwann gesagt, na vielleicht auch eher ab 10, also wie könnte man 10-Jährigen die Gedanken, die wir uns selbst machen, erklären in einer spannenden Geschichte und haben mit Hinblick darauf das Buch geschrieben. Und dann haben wir dann natürlich eine Kinderbuchlektorin bei Surkamp, Felicia Bomhoff heißt sie, die hat das ganz hervorragend gemacht. Und die ist dann letztlich verantwortlich gewesen dafür, an den Stellen, wo das ihrer Meinung nach nicht kindgerecht ist, wo das überfordernd ist, wo Wörter genutzt werden, die man nicht unbedingt benutzen kann, weil die einfach zu nischig sind, als dass Kinder davon schon mal gehört hätten. Also solche Sachen, dafür war die dann verantwortlich. Hat aber da auch gar nicht so irre viel gemacht. Die hat sich eher darum gekümmert, Logiklöcher oder sowas zu finden. Da haben wir nämlich auch ein paar schöne Sachen reingeschnitzt. Da ist man dann doch erstaunt, wie schnell das passiert beim Schreiben eines Romans. Aber ja, genau, also das war eigentlich Frau Bomhoff, die dann dafür quasi verantwortlich war und die da wahnsinnig viel geholfen hat. Und jetzt geht es zum ersten Mal richtig an die Kinder und das ist wahnsinnig erleichternd, dann zu hören, dass es gut ankommt. Also da hat man wirklich auch schon von Kindern jetzt in verschiedensten Altersgruppen, habe ich das gehört. Also ich habe von mehreren gehört, die zum Beispiel ihren 6-Jährigen das vorlesen, habe ich ja schon am Anfang der Folge gesagt. Und die verstehen das zwar politisch nicht, finden das aber trotzdem spannend und beginnen bereits Fragen zu stellen. Das finde ich ist eine Menge. Also wenn die mit 6, sage ich mal.
Das kann man dann in 4 Jahren ja nochmal lesen oder in 5 bis 10 Jahren und dann daran wieder anknüpfen.
Genau, das ist eigentlich auch meine Hoffnung. Also dass man sagt, liebe Eltern, überspringt doch einfach die mitunter auch etwas theoretischeren Stellen. Lasst es einfach mal sein. Das ist vielleicht dann wirklich für ein 6-jähriges Kind ein bisschen sehr überfordernd. Oder ihr geht es halt durch und geht das im Detail durch und erklärt es. Aber müsst ihr vielleicht auch gar nicht. Geht einfach durch die Handlung durch. Das Kind wird immer noch genug mitbekommen, was es da lernt. Und dann kannst du das ein paar Jahre später nochmal lesen und dann wird es auch ganz anders draufblicken und viel mehr verstehen.
Und wie lief dann dieser Schreibprozess ab? Du hast jetzt mit Ole schon ein zweites Buch geschrieben. Co-Autorenschaft, habe ich auch schon viele gehört, ist ein gewissermaßen Albtraum. Wie habt ihr euch da koordiniert? Also rein technische Frage, die mich interessiert.
Es ist gar kein Albtraum bei Wolfgang und mir. Ich weiß nicht, wie genau das sein kann, aber aus irgendeinem Grund ist, wenn wir schreiben, das fast wie aus einem Guss. Also ich glaube, als Außenstehender kann man gar nicht richtig erkennen, wer was geschrieben hat. Es ist fast kapitelweise geteilt, musst du dir vorstellen. Also es ist wirklich, ein Großteil der Kapitel wurde nur von einer Person ursprünglich geschrieben. Klar, dann bearbeiten wir das, nachdem es geschrieben ist, zusammen und da wird auch extrem viel noch dran gemacht. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, ein Kapitel macht Ole, eins macht Wolfgang und dann geht das immer so weiter, nicht unbedingt immer abwechselnd. Und dann haben wir zwei sehr lange Kapitel, das sind Kapitel 9 und 12. Das sind die mit Abstand längsten Kapitel, die sind tatsächlich zweigeteilt. Also da haben wir beispielsweise gibt es da wechselnde Perspektiven und so. Da haben wir dann tatsächlich unsere Kapitel ein bisschen aufgeteilt. Aber ansonsten ist es wirklich so, einer schreibt das eine, der andere schreibt das andere Kapitel. Die Story ist zusammen entworfen. Wir wissen, wo wir gemeinsam hinwollen. Wir wissen quasi, was weiß ich, wenn ich ein Kapitel schreibe, weiß ich, das geht von diesem Punkt der Handlung bis zu jenem. Wolfgang schreibt gleichzeitig schon das nächste Kapitel weiter, wo dann quasi mit dem Ende meines Kapitels weitergemacht wird. Und dann muss man halt irgendwie gucken, dass wenn da irgendwelche Logiklöcher, Redundanzen oder sonst was entstehen, dass man die tilgt. Aber da muss ich mich mal selbst loben, insbesondere ich, sehr gut dran. Bei Wolfgang, naja, da würde er Frage, selbst zugeben,
das ist nicht seine Stärke. Sind Sie da in einem gemeinsamen Word-Dokument oder wie läuft das? Das interessiert mich jetzt einfach.
Also tatsächlich ist es so, ich habe bei mir bei Word geschrieben, Wolfgang hat bei Word geschrieben und dann laden wir das in Docs hoch, genau, oder man lädt das irgendwie in Docs hoch oder so und bearbeitet es dann zusammen und dann lädt man es runter. Und ja, das sind dann so technische Sachen, die kann man so oder so handhaben. Beim Influencer-Buch hatten wir es, glaube ich, damals direkt in Docs geschrieben, sodass der andere auch immer sehen konnte, was man schreibt. Aber hier wollten wir das nicht. Hier haben wir eigentlich relativ bewusst immer für uns geschrieben und dann dem anderen vorgelesen. Also dass quasi der andere noch gar keinen Einblick hatte, keine Ahnung hat, wie das jetzt genau, wie jedes Detail im Einzelnen aussieht dann in der Geschichte und dass man so überrascht wird, denn wenn man dann natürlich das vorgelesen bekommt, merkt man sofort, finde ich das jetzt gerade unterhaltsam oder langweilt mich das?
Am liebsten möchte ich noch ganz, ganz viele, viele, viele Fragen stellen, um diese letzte Folge auch nicht zum Ende zu bringen. Doch wie auch euer Buch nach 268 Seiten endet, muss auch diese Folge ein Ende finden und damit dann auch dieser Podcast. Doch zuvor gibt es noch eine Verlosung, also nicht zuvor, sondern parallel und zwar auf Instagram und auf Twitter. Dort verlosen wir jeweils ein Exemplar des Buches. Die genauen Teilnahmebedingungen sind wie in der Vergangenheit auch schon relativ simpel. Steht dann auch dort jeweils da, also auf Twitter sowie auf Instagram. Und dementsprechend bedanke ich mich zum einen, dass du da warst, Ole.
Ja, ich danke ganz herzlich, dass ich Politik ist tot zu Grabe tragen durfte. Aber ich hoffe natürlich aufs Comeback. Also ich hoffe natürlich, dass du wie Thomas Gottschalk alle paar Jahre, aber natürlich deutlich cooler jetzt als Tommy Gottschalk, alle paar Jahre dann wieder aus der Gruft rauskommst und mit Standing Ovations begrüßt wirst von deinem Publikum.
Ich weiß ja nicht, wie die Zukunft aussieht, aber ich weigere mich dennoch jetzt deswegen wirklich mal zu sagen Tschüss für immer aus dem Grund. Also das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Aber dennoch zum Abschluss ein letztes Mal, zumindest fürs Erste. Vielen, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Hören der auch der anderen Folgen natürlich und ganz vielen Dank für die letzten 4 Jahre Politik ist tot.